Folge 47. Intermittierendes Fasten. Warum solltest du es machen? Welche unterschiedlichen Systeme gibt es? Und was solltest du beim Einstieg beachten?
Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Hallo Pavel, herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Julia, ja, ich freue mich auch dabei zu sein. Haben ja lange nicht mehr miteinander gesprochen bezüglich Podcast, aber endlich kommen wir wieder dazu, auch gemeinsam eine Folge aufzunehmen. Ja, und vor allem mit einem ganz tollen, spannenden Thema. Und natürlich möchte ich auch den Zuschauern, Zuhörer herzlich begrüßen. Hi.
Ja, was ist unser Thema heute? Wir sprechen über Fasten und intermittierendes Fasten. Was bringt's? Bringt's was? Ja, sollte man es machen? Worauf sollte man achten, wenn man es macht? Und das ist ja auch ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Wir machen es beide
genau, in
der einen oder anderen Form. Aber bevor wir sozusagen jetzt über die verschiedenen Protokolle sprechen und worauf man so achten muss, würden wir gerne einfach ein bisschen darüber sprechen, was spricht denn mal dafür, es zu machen? Ja? Und
genau, und da gibt es ja psychologische und physiologische Aspekte, ne, auf die du ja ein bisschen näher eingehen kannst.
Genau, also einerseits ist es mal so, und das haben wir auch beide, denke ich, auf unserem Blog schon oft erwähnt, das ist einfach sicherlich ein Teil unseres steinzeitlichen Erbes, kann man einfach sagen. Also es war sicherlich so, dass es normal ist. Also ich spreche jetzt nicht, also wirklich nicht von Hungersnot, also das ist sicher was, eine Ausnahmesituation,
ja.
Aber es war sicherlich normal, 12, 13 Stunden auch ohne Nahrung auszukommen, vor allem ohne Nahrung oder also in nüchternem Zustand auf jeden Fall auch auf die Jagd zu gehen, aktiv zu sein. Und das ist ja oft für viele was sie sich gar nicht vorstellen können, dass der Tag ohne Frühstück beginnen kann überhaupt.
Ja, genau. Und vor allem können Sie sich auch gar nicht vorstellen, dass wir Menschen physiologisch gesehen auch angepasst sind oder überhaupt geeignet sind auch dafür. Das heißt, wir sind nicht physiologisch so ausgerichtet, dass wir rund um die Uhr essen müssten, wie vielleicht zum Beispiel irgendwelche Affen das tun oder was, sondern wir sind wirklich auch in der Lage zu fasten. Das ist schon mal das Erste. Also wir erfüllen die Anforderungen physiologisch dafür.
So ist es, genau. Es gibt natürlich Tiere, wie zum Beispiel Meerschweinchen oder viele Wiederkäuer, die müssen die ganze Zeit eigentlich essen.
Ja? Ja.
Und das müssen wir nicht.
Genau.
Aber jetzt mal ganz zum psychologischen Aspekt von Fasten. Fasten hat einen wirklich psychologischen Aspekt, nämlich es ist für viele ein Reset-Signal. Ein Signal, so jetzt ist ein klarer Schnitt sozusagen, ja, für alles, was jetzt davor war, an weiß nicht, Familienfeiern, Geburtstagen, Fußball, Schauabende oder sonst was.
Ja. Solange es keine Paleo-Familienfeiern sind, ne,
ja, genau,
natürlich.
Da brauchen wir natürlich keine Erholung. aber es ist einfach oft für viele leichter, wenn man mal ein paar Tage über die Stränge geschlagen hat, im
genau,
Urlaub war, in so einem All-Inclusive und dann doch nicht am Kuchenbuffet vorbei hat gehen können oder solche, ja, Dinge. Ist es einfach ein netter psychologischer Aspekt, dass man einfach sagt, so, jetzt beginne ich wieder mein sauberes Essen mit einem Fastentag. Das ist sozusagen der eine Aspekt, der sicherlich sehr, sehr löblich ist und auch sehr gut umsetzbar ist. Der andere Aspekt, der meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach noch viel wichtiger, ist es eigentlich der, dass durchs Fasten gewisse Wege in der Zelle aktiviert werden. Und zwar einerseits nenne ich das ganz gerne Müllabfuhr und das Recycle-Programm. Es ist einfach so, wenn vor allem, also über längeren Zeitraum, vor allem keine Eiweiße zugeführt werden, dann beginnt der Körper mal zu überlegen, oh, dann kommt irgendwie kein Eiweiß mehr. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, ob es vielleicht irgendwelche Strukturen da sind, die nicht mehr so gut funktionieren oder die wir nicht, die er einfach nicht mehr so in dem Moment benötigt und ob das vielleicht jetzt mal abgebaut wird und zu anderen Dingen umgebaut wird. Also ich spreche jetzt nicht vom Muskelabbau, sondern viele, viele andere Strukturen in unserem Körper sind natürlich aus Eiweißen aufgebaut, wie Transportproteine zum Beispiel, die Dinge in die Zelle transportieren, Enzyme. Ja? Ja. Und wenn wir das nicht brauchen, macht der Körper Recycling und sagt so, das tue ich jetzt wiederverwerten und da wird einfach mal richtig aufgeräumt.
Genau. Und jeder kennt das oder viele kennen das sicherlich von den Zuhörern und Zuschauern, wenn beispielsweise jetzt vielleicht zur Weihnachtszeit, wenn sehr viel Müll anfällt und die Müllabfuhr über viele Tage nicht kommt und so, dann sieht man, wie dann die ganzen Mülleimer sich überfüllen, wie es anfängt zu stinken, dreckig wird und so und wie es eigentlich sehr unangenehm die ganze Situation und die ganze Atmosphäre wird. Und jetzt muss man sich das vorstellen, wenn man im Prinzip rund um die Uhr isst und Müll produziert im Körper, dann staut er sich an und staut sich an und staut sich an und so keine Müllabfuhr kommt und kümmert sich drum. Und so wie wir Menschen hier in unserem Alltag auch den Müll rausbringen, genauso funktionieren auch Prozesse bei uns im Körper. Nur leider legen wir da nicht so viel Wert drauf, wie auf den Müll, der jetzt halt hier zum Haushalt beispielsweise anfällt und so. Klar macht das nicht jeder gerne, aber jeder weiß, dass es notwendig ist.
Das ist ein super Vergleich. Also das finde ich wirklich, das ist wirklich sehr, sehr passend.
Ja.
Und genauso kann man sich das wirklich vorstellen. Es ist wirklich so. Ja. Und das ist halt im Gegensatz zum Müll, der dann im Müllraum zum Stinken anfängt oder in der eigenen Wohnung stinkt, merkt man den Müll, der sich praktisch in den Zellen ansammelt, nicht gleich und nicht so schnell.
Genau. Das
halt auch mal am Anfang nicht.
So ist es, ja. Aber zum anderen, mal vom Müll abgesehen und von diesem schönen Recycle-Programm, von dem du gesprochen hast, hat es natürlich jetzt auch auf die Kognition, also auf die kognitiven Fähigkeiten auch einen positiven Einfluss, sprich auf die Gehirngesundheit. Ne? Und da ist ja BDNF ein großer Begriff. Vielleicht möchtest du dazu ein bisschen was sagen.
Ja, BDNF bedeutet Brain-Derived Neurotrophic Faktor, oder es ist eine Art, man kann sich das als Wachstumsfaktor, Wachstumssignal im Gehirn vorstellen für Nervenzellen. Und das ist ganz wichtig, damit sich unser Gehirn regenerieren kann, neue Nervenzellen aufbauen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei Alzheimer-Patienten stark reduziert ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Wachstumsfaktor zu stimulieren. Einer ist zum Beispiel Bewegung und Sport. Und ein anderer ist Fasten. Das heißt, mit Fasten tragen wir aktiv etwas zu unserer Gehirnleistung, Gehirngesunderhaltung, Gehirnfunktion bei. Ich denke, das ist wirklich interessant. Und was BDNF auch noch macht, es ist so neuroprotektiv, was so viel bedeutet, es schützt Nervenzellen. Also es macht nicht nur, dass Nervenzellen wachsen und zukommen, sondern es macht auch, dass geschädigte Nervenzellen sich wieder erholen und Schäden passieren andauernd, das ist ganz normal im Körper und wichtig ist immer, dass dieses Gleichgewicht zwischen Schaden, der entsteht und Schaden, der repariert, in Ordnung ist.
Genau.
Und da ist eben BDNF ein ganz wichtiger Faktor und da kann Fasten einen Beitrag dazu leisten.
Und was natürlich da in dem Zusammenhang dann auch noch interessant ist, auch was das Gehirn oder die Gehirngesundheit angeht oder vielleicht auch die kognitive Leistung, ist ja dann auch das Thema Ketonkörper. Im Prinzip ist es ja so, dass ja die meisten Menschen dann auch wirklich von, ich nenne es jetzt einfach mal stumpf, vom Zucker abhängig sind und auch der Zucker die Nummer 1 Energiequelle für die darstellt und die Zellen auch daran gewöhnt sind etc. Und dieses Fasten jetzt, egal in welcher Form man es betreibt, hat ja dann auch den Vorteil, dass der Körper auch mal wieder in der Lage ist, auf eine andere Energieversorgung umzustellen. Und so. Und da spielen ja dann die nicht nur jetzt mal fernab von der ketogenen Ernährungsweise, einfach nur die Ketonkörper halt auch eine große Rolle. Und die haben ja dann auch zur Folge, dass sich die Leute meistens beim Fasten sogar nach einigen Tagen extrem gut fühlen, energetisch fühlen und richtig klar im Kopf.
Ja, genau.
Weil einfach eine richtig schöne tolle, konstante Energieversorgung der auch des Gehirns besteht und vor allem auch der Körper im Prinzip nicht irgendwelche Blutzuckerschwankungen hat, Blutzucker-Rollercoaster etc. Also das ist auch oft, das ist auch das, was ich bei mir damals erlebt habe und auch immer wieder erlebe, einfach diese Klarheit, diese geistige Klarheit. Ja. Weil Essen oder Nahrung im Körper oder im Verdauungstrakt auch wieder bedeutet, dass gearbeitet wird, viele Prozesse ablaufen, viel Blut dafür auch benötigt wird und das zieht einen ja auch erstmal runter. Und deswegen war es ja, denke ich mal, auch so, wie du gesagt hast, zur Steinzeit so, dass die Menschen auf leeren Magen gejagt haben, vielleicht oder oft, sagen wir es mal so, nicht immer, aber oft, ja, dann gegessen haben und sich dann vielleicht auch ausgeruht haben und so, von der Jagd und von dem Essen einfach. Ja. Ne? Weil mit vollem Magen jagt es sich, glaube ich, nicht so gut.
Ja. Also das deckt sich auch mit dem, was mir die Dr. Sabine Paul in meinem letzten Interview mit ihr erzählt hat, wo wir über das Frühstück gesprochen haben. Und da war sie ja bei den Hadza in Tansania. Mhm. Und sie hat gesagt, dass die also nicht frühstücken, sondern eben mit leerem Magen erstmal ein paar Stunden jagen gehen. Ja. Und dann wird gegessen.
Ja, und das passt bei mir zum Beispiel zu meinem Lebensstil auch, weil ich, wenn ich Sport mache, mache ich es am liebsten auf leeren Magen. Also eigentlich fast ausschließlich. Es kommt ganz selten vor, dass ich vorher gegessen habe oder so, wenn ich Sport mache. Also es ist meistens so, dass ich entweder meine Fastenphase breche, indem ich trainiere und danach esse, oder ich im Prinzip früh morgens halt auf nüchternen Magen trainiere. Das kommt, ist meistens so der Fall.
Ja, also wenn ich trainiere jetzt fast immer nur am Abend und also ich darf nicht mal, also 3 Stunden vorher ist das Allerspäteste.
Ja, es geht überhaupt. Ja, genau, kann ich auch gar nicht. Ja. Na gut, und nach Gehirngesundheit gibt es da nochmal einen, oder nach BDNF gibt es ja nochmal einen interessanten Begriff, und zwar mTOR. Was ist denn mTOR genau?
Genau, mTOR, also ist schon wieder so ein schlimmer Name. Und zwar steht das für Mammalian Target of Rapamycin, was eigentlich bedeutet, es ist ein Rezeptor, wo dieses Rapamycin bindet. Und das Einzige, was man sich merken sollte, ist, dass mTOR ein Signal, oder wenn mTOR hochreguliert wird, bedeutet es, dass es um Zellheilung, Zellwachstum, Zellteilung geht. Ja. Und das mag jetzt auf den ersten Moment nicht dramatisch klingen, aber wir sehen das einfach, dass eine verringerte Aktivität von mTOR mit Langlebigkeit verbunden ist und dass wir eine Überaktivierung von mTOR zum Beispiel bei Krebserkrankungen sehen. Und hier spielt dann Fasten dahingehend positiv ein, dass durch Fasten mTOR runterreguliert wird. Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein Anti-Aging-Prozess oder Fasten ist praktisch das Anti-Aging-Mittel
der Wahl. Oder auch Kalorienreduktion könnte man auch so sehen. Auch, dass man,
Es gibt noch mehrere andere Prozesse, die mTOR beeinflussen. Also Kalorienrestriktion, aber auch ketogene Ernährung, weil es immer auch um Insulin und Blutzucker geht und Insulin und Blutzucker wirken da stimulierend auf mTOR. Das heißt, eigentlich ist jede Ernährungsform, die wenig Insulin und wenig Blutzuckererhöhung, Schwankungen hat, gleichzeitig auch auf in dem Aspekt Anti-Aging. Ja. Aber Fasten wirkt da ganz besonders. Ja. Und ich möchte dann auch auf ein Buch hinweisen von Dr. Thomas Seyfried. Es gibt es leider nur auf Englisch, das heißt Cancer as a Metabolic Disease. Und er geht ganz stark auf den therapeutischen Aspekt von Fasten, oft auch in Kombination mit einer ketogenen Ernährung, im Kontext von Krebs ein. Also das hier nur am Rande erwähnt, weil es einfach zum Thema passt und weil ich es wirklich sehr wichtig.
Ja, okay, ja, vielen Dank. Das finde ich, ist auch immer interessant. Also gerade Literaturtipps sind natürlich hervorragend. Das ist aber dann englischsprachig, richtig?
Das ist leider englischsprachig und da gibt es auch keine deutsche Übersetzung.
Okay, alles klar. Ja gut, und jetzt hört der Zuschauer und Zuhörer, dass das alles so ganz toll klingt und ja, super. Genau. Und jetzt sind viele Zuschauer und Zuhörer vielleicht sogar schon mittleren Alters und haben sowas noch nie gemacht. Und wie sollen die das jetzt in ihren Alltag integrieren? Und das ist alles so stressig und so schlimm und so schwer und hin und her. Genau. Ja, das stimmt auch. Also es ist ja auch, es ist schon eine Umstellung. Man muss sich da auch im Prinzip hinarbeiten. Aber es gibt ja, sag ich mal, verschiedene Varianten. Genau. Für verschiedene,
das eine intermittierende Fasten, sondern es gibt verschiedene Ansatzmöglichkeiten, von wo man sich das aussuchen kann, was am besten in das persönliche Leben passt. Und vielleicht magst du jetzt mal die verschiedenen Strategien oder Protokolle kurz ansprechen.
Genau, also im Prinzip ist es ja so, was jeder meistens kennt, ist das Langzeitfasten. Das geht ja dann wirklich über mehrere Tage und so. Und das kann natürlich extrem sinnvoll sein. Das wurde oder wird viel in Russland praktiziert und wurde auch viel in Russland praktiziert. Und da gab es auch Ergebnisse, dass das extrem positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, Krankheiten geheilt hat etc. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Fasten, von dem wir reden, weil das ist ja etwas, das macht man, was auch sinnvoll ist, vielleicht zweimal im Jahr, eventuell vielleicht mal eine Woche Langzeitfasten oder zwei, vielleicht sogar in der Klinik, mit einem Urlaub verbunden. Davon reden wir jetzt nicht, das ist natürlich extrem gut und wirksam, aber man kann diverse Fastenmethoden, sogenanntes intermittierendes Fasten, in seinen Alltag mit integrieren. Und da gibt es Methoden, die sich beispielsweise nennen, ich nenne jetzt erstmal die Begriffe, intermittierendes Fasten nach Lean Gains. Das ist etwas, was extrem weit verbreitet ist und was ich auch umsetze in meinem Alltag und das jetzt schon seit, glaube ich, mehr als 2 Jahren. Und zwar geht es darum, dass man da 16 Stunden Fastenphase hat und eine 8 Stunden Essensfenster. Und diese 16 Stunden Fastenphase kann man sich so aufteilen, wie man das gerne hätte. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das die Nacht kombiniere plus den gesamten Vormittag plus Mittagszeit und dann am Nachmittag anfange mit meinem 8-Stunden-Fenster. Sprich zum Beispiel ab 14 oder 15 Uhr, dann bis abends um 18, 19 Uhr esse und danach wieder von abends, wenn ich ins Bett gehe, bis zum nächsten Nachmittag halt Faste. Und das ist etwas, was viele Leute extrem sinnvoll ansehen und auch gut in ihren Alltag integrieren können. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Arbeit geht und man geht da gerne Mittagessen, dann kann man ja um 12 Uhr dann im Prinzip seine Fastenphase brechen. Dann isst man beispielsweise bis 18 Uhr oder was und dann macht man halt abends dann wieder die Fastenphase bis nächsten Mittag. Dann gibt es die Variante 36-12 und da ist es dann so, dass in einem Zyklus von 48 Stunden 12 Stunden gefastet werden soll. Und und wer das Frühstück gerne ausfallen lässt, für den ist der Weg zu einer 12-stündigen Fastenphase zum Beispiel auch nicht mehr weit. Oder die Eat-Stop-Eat-Methode. Und da wird propagiert, dass man pro Woche eine Fastenphase von circa 2 Tagen einlegt, in der nichts gegessen wird. Zum Beispiel das gesamte Wochenende nicht. Dann gibt es zum Beispiel Phasen, wo man halt einfach sagt, von 12 Uhr mittags bis zum nächsten Mittagessen und so macht man eine Fastenphase. Also im Prinzip, ich kann jetzt so viele Methoden aufzählen und Möglichkeiten, also im Prinzip geht es eigentlich nur darum, würde ich sagen, dass man dem Körper Zeit zur Regeneration gibt und dass diese Zeit des Fastens größer ist als die Zeit, in der man isst. Und so in dieser Art ungefähr, oder? Und man kann das natürlich auch dann unterstützen, wenn man sich schlecht fühlt. Es gibt da ja so Methoden wie angefetteten Kaffee trinken beispielsweise, um die Energieversorgung im Körper anzuregen. Also angefettet bedeutet jetzt zum Beispiel mit MCT-Öl oder ein bisschen Kokosfett reinmachen. Ja. Dann ist ja dieser bekannte, auch wenn das jetzt Werbung ist, in Anführungsstrichen, für die wir nicht bezahlt werden, der von Dave Asprey, der Bulletproof Coffee, wird ja auch oft genannt. Aber es geht auch ohne auf jeden Fall. Ja. Was auch wichtig ist, es wird ja oft von diesem Muskelverlust gesprochen und das ist im Prinzip kein großes Thema. Gerade auch in diesen kurzen Fastenphasen ist es nicht so, dass man jetzt großartig Muskelmasse verlieren würde. Es sei denn, man ist Profi-Bodybuilder und man muss da, was weiß ich, wie viel, 10.000 Kalorien zu sich nehmen und Massephase aufbauen und hin und her. Ich meine, das die haben natürlich dann sowieso ihre komplett eigene Strategie, ja, wie sie an ihre Ziele, ja, kommen. Ne?
Aber mit 16 Stunden oder 12 Stunden oder 14 Stunden Fasten baut niemand seine Muskelmasse ab. Ja? Aber wichtig ist, glaube ich, dass man es, und du hast es eh schon gesagt, dass es einfach nicht so eine Entweder-Oder-Geschichte ist, sondern man wirklich hier einfach das Zeitfenster für sich persönlich finden kann. Und es gibt da kein richtig oder falsch oder jetzt habe ich nicht 16 Stunden, sondern nur 40 ja. Stunden, aber ich habe jetzt Hunger. Und es geht wirklich nicht darum, um sich zu kasteien in irgendeiner Weise, sondern oder jetzt extra wenig Kalorien zu sich zu nehmen. Ganz ja. im Gegenteil, also intermittierendes Fasten ist nicht per se Kalorienrestriktion. Man teilt nur die Kalorien, genau. die man hat, auf ein bestimmtes Fenster ja. auf, und das können genauso die Menge an Kalorien sein, ja. die man sonst über den ganzen Tag einfach essen würde. Ja.
Und was, ja, ja, ja genau, weil ja. dazu will ich was ganz Wichtiges sagen, weil bei mir ist es ja jetzt so, ich bin ja der stark übergewichtig war und abgenommen hat, aber ich mache dieses intermittierende Fasten nicht wegen irgendwelchen Gewichtsverlusten und so, weil ich schaffe es auch, Masse aufzubauen, was ich jetzt auch gemacht habe. Trotz intermittierendem Fasten habe ich zugelegt, mit voller Absicht beispielsweise. Ich mache das intermittierende Fasten aus gesundheitlichen Gründen, Punkt Nummer eins, gerade um aufzuräumen, um meinem Körper, meiner Verdauung Ruhe zu gönnen. Und zum Zweiten, weil ich auch im Training bessere Leistung zeige, nämlich dadurch, dass ich schön energetisch mit leerem Magen dann auch trainieren kann, mein Training absolvieren kann und danach auch schön Appetit habe aufs Essen. Das Essen schmeckt dann echt super. Und der dritte wichtige Aspekt bei mir ist die kognitive Leistung zu steigern. Das bedeutet, es ist wirklich so, und das merkt man, wenn man mal gefastet hat, dass wenn man fastet, ist man richtig energetisch und klar im Kopf. Das wird, ich glaube, jeder merken, der das mal ausprobiert. Und sobald man dann die Nahrung zu sich nimmt, dann merkt man, dass das System halt irgendwie runterfährt. Ist ganz klar, ist anderweitig beschäftigt. Und dann weiß man auch, ach so, wenn ich jetzt zum Beispiel gewisse wichtige Phasen auch im Job oder im Beruf, wo ich mich konzentrieren muss, lege ich die dann auf meine Essensphasen oder auf meine Fastenphasen. Ich bin der Meinung, man ist leistungsfähiger, wenn man sie dann auf die Fastenphasen legt. Und das ist mein Trick im Prinzip. Bei mir gibt es keine Nachmittagstiefs, bei mir gibt es gar keine Tiefs den ganzen Tag über. Und
das ist natürlich auch, weil du auch sonst die richtigen Lebensmittel isst.
Genau.
Darf man nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Ja.
Mach mal hier noch kurz den Punkt weiter. Jetzt haben wir ja besprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Und vielleicht sprechen wir noch ganz kurz darüber, wie man jetzt am besten startet und was und welche ja. häufigen Fehler es gibt. Weil du hast eben jetzt mehrfach einmal schon Ketonkörper angesprochen, du hast diese Energie angesprochen. Und zumindest meine persönliche Erfahrung ist die, dass es leichter ist, zu fasten, ja, oder intermittierendes Fasten zu machen, wenn man also zumindest Ketonkörper produziert, ja, und ja. an eine ketogene Ernährung angepasst ist, beziehungsweise der Körper Fettsäuren auch zur Energiegewinnung
ja.
nutzt. Und nicht nur auf ja. Zucker. Und deswegen ist es, wenn man jetzt voll der Zuckerjunk ist, oft sehr, sehr hart von dem ja. Status gleich zu fasten.
Ja.
Oft ist es leichter, erstmal den Übergang zu einer LCHF-Ernährung zu machen
genau.
und dann das Fasten einzubinden. Und das ist einfach so viel einfacher und so viel ja. natürlicher. Und das kommt auch fast natürlich.
Genau, und das kann ich sehr stark unterstützen aus eigener Erfahrung, weil das war mein Wertegang. Mein Wertegang war über Low Carb, Paleo, dann zur Keto, Paleo, und darüber bin ich dann zum intermittierenden Fasten gekommen. Und das war für mich extrem easy und einfach. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ich nicht in der Fastenphase bin, achte ich nicht mehr so stark auf die Kohlenhydrate, aber es ist, glaube ich, immer noch Low Carb, sehr Low Carb, und es ist natürlich aus Lebensmitteln, aus echten Nahrungsmitteln. Ja. Und deswegen ist es dann auch extrem, auch die Essensphasen sind nicht so schlimm und auch nicht, ist nicht schwierig, da hin und her zu wechseln. Easy. Aber das, ich muss nicht sagen, meine Ausgangssituation war auch wirklich Keto und ja. Paleo vorher, ja. genau. Ja.
Also ich denke, hier hat man auf jeden Fall einen Vorteil, wenn man ja. schon ein bisschen angepasst ist, gar nicht so flexibel sein vom Metabolismus her, aber doch schon mal in Ketose ja. war und schon ein bisschen Low Carb, High Fat gegessen hat. Auch wichtig ist, dass man zum Beispiel viel Knochenbrühe oder sonst Wasser mit Salz zu sich nimmt, weil man darf nicht vergessen, man verliert sehr viel Elektrolyte. Und das kann, gerade wenn man dann damit anfängt und dann irgendwie Kopfweh oder Müdigkeit oder Blutdruckprobleme bekommt, da sollte man dann auf jeden Fall 2, 3 so Gläser klare Suppe zu sich nehmen, die wirklich gut gewürzt sein kann, gut gesalzen sein kann. Keine Angst, es ist so wenig Kalorien, das unterbricht jetzt den Vorteil des Fastens nicht, aber es gibt einfach, macht es einfach viel einfacher und viel angenehmer.
Ja.
Ja. Und vielleicht sonst noch, ja, am besten ist das erste Mal vielleicht eher am Wochenende beginnen, nicht gerade unter der Woche oder am Montag, mit dem vielleicht sonst im Urlaub. Aber so neue Dinge sind immer schwierig umzusetzen, mitten in der Arbeitswoche.
Ja, genau. Aber es gibt ganz viele lebende Beweise, die es auch geschafft haben. Und sogar, sag ich mal so, schwierige und schwergewichtige Fälle wie ich haben es auch dann geschafft, dann sich in diese Richtung zu entwickeln. Also es geht schon, aber ich muss halt auch dazu sagen, man muss davon extrem überzeugt sein, dass man das will, dass das auch funktioniert und dass es einem auch Mehrwert schafft, dass man sich da nicht zwingt dazu und so. Ja. Für mich wäre es ein Zwang, jetzt das nicht zu tun. Also ich habe mich so daran gewöhnt, das zu tun, dass ich das nicht mehr wegdenken möchte.
Ja. Ich finde vor allem, eben wenn man mal auf diesen Fettstoffwechsel und Ketonstoffwechsel sehr gut eingespielt ist, ist es auch wirklich sehr natürlich und es ist kein bewusstes Fasten. Oder sich bewusst essen versagen, sondern es ist wirklich ein sehr natürlicher Prozess und das vielleicht, um auch die Angst zu nehmen, das Einfachste ist wirklich über Nacht einfach diese Fastenphase, die automatisch beim Schlafen ist, ein bisschen verlängern, einfach das Abendessen auslassen oder eben ein ganz frühes Nachmittagsessen und dann das Frühstück ein bisschen hinauszögern, schon komme ich leicht auf 12 bis 14 Stunden. Und das ist auch vielleicht alles, oft was man braucht. Auch mit 14 Stunden Fastenphase hat man schon all diese positiven Effekte von mTOR, von BDNF, all das habe ich auch mit 14 Stunden. Und man muss nicht eine Woche oder 3 Tage oder sonst was fasten, um die Vorteile zu haben. Ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das nochmal sagt.
Ja, genau. Und ich denke, wir haben auch dann soweit so die wichtigsten Aspekte genannt. Ja.
Vielleicht, was mir jetzt persönlich sozusagen noch am Herzen liegt, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, Leute, die eh schon in einer Essstörung sind oder die eine Geschichte von Essstörung hinter sich haben und Menschen, die gerade mitten in einer Burnout-Krise sind, sollten mal Abstand davon nehmen, weil das einfach einen zusätzlichen Stress sein kann, einen zusätzlichen Stress bedeuten kann für den Körper. Erstmal alles andere sauber hinbekommen und sich dann damit beschäftigen.
Ja. Sehr gut. Vielen Dank.
Ich denke, wir haben jetzt wieder mal einen Haufen tolle Informationen zusammengefasst, was alles zu intermittierenden Fasten und Fasten überhaupt gibt. Vielleicht hast du ja Lust, das jetzt mal auszuprobieren. Oder lasst es uns auch wissen, wenn ihr es ausprobiert habt, wie es euch damit geht, ob die Info hilfreich war. Und wenn diese Folge etwas ist, was vielleicht jemanden anderen in deinem Bekanntenkreis interessieren könnte, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die Folge teilst. Und dann würde ich mich verabschieden.
Ja, ich verabschiede mich auch. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank, Julia. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Paul.